Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Sven Baiker. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Gerne, hallo. Freut mich für die Einladung, dass wir hier heute zusammenkommen und gemeinsam mal diskutieren, wo die Reise in der Mobilität hingeht. Zu meiner Person, Sven Baiker, ursprünglich aus Buxtehude, aber jetzt schon seit 16 Jahren im Silicon Valley. Bin von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur, Technische Universität Braunschweig, dann Mitte der 90er Jahre zur Industriepromotion zu BMW nach München gegangen, da im Bereich Fahrwerks, Fahrdynamik, Fahrerassistenz, Systementwicklung. Dann über BMW, wie gesagt, vor 16 Jahren in Silicon Valley gekommen. BMW, wie im Prinzip jede andere Automobilfirma auch, hat hier einen recht großen Silicon Valley Standort, da bin ich einige Jahre gewesen. Dann vor gut 10 Jahren an die Stanford Universität, wo ich in Stanford die automobilen Industriepartnerschaftsprogramme begleitet habe. Dann noch einige Jahre bei McKinsey in der Beratung und jetzt seit 2 Jahren als selbstständiger Berater mit meiner Firma Silicon Valley Mobility tätig. Das heißt, ich beschäftige mich da mit den Trends aller autonom, vernetzt, elektrisch und Sharing. Und zusätzlich habe ich auch noch meinen Lehrauftrag an der Stanford Business School, wo ich Strategieentwicklung in der Automobilentwicklung betreue. Das heißt, die Frage stelle, was sollen denn die bestehenden Automobilfirmen tun, um ihre Relevanz zu behalten und was können denn Neuzugänge, Neulinge machen, um da reinzukommen? Und das ist ein spannendes Gebiet und ich vermute mal, werden wir insgesamt ein bisschen mehr darüber diskutieren.
Ja, das glaube ich auch. Wie sieht's? Dann sind Sie ja praktisch so ein Wandler zwischen den deutschen und den amerikanischen Automobilwelten. Wie stellt sich jetzt so das? Wie stellt sich jetzt, wenn man sehr allgemein anfängt, das Thema autonomes Fahren in Deutschland und in den USA da?
Also ist absolut richtig. Ich sehe mich auch auf jeden Fall so als Wandler zwischen den Welten, auch Vermittler zwischen den Welten. Und von daher ist das genau die richtige Frage. Wie stellt sich das autonome Fahren in Deutschland bzw. in den USA dar? Um da vielleicht gleich ein ganz bisschen weiter auszuholen, ich möchte es ganz gerne mit der Elektromobilität vergleichen, weil man im Prinzip sagen kann, den Stellenwert, den die Elektromobilität in der öffentlichen Diskussion in Deutschland hat, das ist eigentlich der Stellenwert, den das autonome Fahren in der öffentlichen Diskussion hier in den USA hat und andersrum. Das heißt, autonomes Fahren wird in Deutschland auch diskutiert, genauso wie Elektromobilität auch hier in den USA diskutiert wird. Aber der ganz große Hype, denke ich mal, ist hier in den USA noch das autonome Fahren und in Deutschland sicherlich die Elektromobilität ganz vorne. Aber ansonsten vom Stellenwert und vom Hype mal abgesehen, die Amerikaner haben da ganz verallgemeinert jetzt mal natürlich schon irgendwie eher eine Kultur, wo es darum geht, viele Aufgaben sollen einem abgenommen werden und was man automatisiert machen kann, das ist ja noch immer gut. Was man schon sieht, dass ein Automatikgetriebe hier in den USA schon immer einen sehr viel größeren Marktanteil hat als in Deutschland. Was man auch daran sieht, sowas wie, sagen wir mal, ein Alexa jetzt von Amazon oder irgendwie so ein Digital Assistant, der einem dann irgendwie alles erledigt, das hat hier einen viel größeren Stellenwert. Und so eben auch das autonome Fahren. Und natürlich die Venture Capital Gemeinschaft ist hier sicherlich in den USA sehr viel breiter ausgeprägt, speziell im Silicon Valley natürlich extrem ausgeprägt. Und da haben natürlich dann die Startups auch entsprechend den Nutzen davon. Das heißt, da an Kapital zu kommen für entsprechende Projekte im Bereich autonomes Fahren, denke ich, ist einfacher als in Deutschland. Und das sieht man dann eben auch entsprechend bei der Startup-Landschaft. Und auch bei den Technologiekonzernen, die sich damit beschäftigen.
Ich habe da nur mal so die Zahl aufgeschnappt, dass es in den USA 65 Milliarden Venture-Kapital gibt, in Deutschland 4,5. Und da muss man eben einfach sehen, es ist eben einfach nur eine viermal so große Gesellschaft wie die wie Deutschland. Also das ist halt einfach die Relation. Sie haben den besseren Zugang zum Kapitalmarkt, aber haben sie auch die Technologie? Weil man darf
nicht... Also ja, ich denke schon. Ich denke schon, was aber nicht heißt, dass es nur hier gibt. Und ich hoffe, dass wir auch noch über China sprechen werden. Also die Technologie schon insofern, wenn Sie sich eben angucken, die künstliche Intelligenz, da wird hier sehr viel gemacht, wenn Sie sich angucken, Laserscanner oder Lasertechnologie gibt es in Deutschland auch, hervorragende Technologien und hervorragende Firmen. Aber ganz vorne dran zu sein, häufig auch vielleicht noch eher im Forschung oder im frühen Stadium einer Kommerzialisierung, da finden Sie sehr, sehr viel hier in USA. Radartechnologie, Kamerabildverarbeitung, auch da finden Sie hier eine ganze Menge. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wie sieht's mit Automobil und allgemeiner Technologie und Integration aus? Da schlägt mein Herz schon noch bei der deutschen Automobilindustrie, das kann ich so sagen, aber was Detroit da zu bieten hat an sagen wir mal, automobiler Grundtechnologie und auch Integrations-Know-how und so, ist sicherlich auch sehr, sehr gut und dafür auch sehr tauglich, wenn man eben autonome Fahrzeuge bauen will. Von daher würde ich schon sagen, also die Frage, ist die Technologie denn auch da? Sehe ich im internationalen Vergleich die USA nicht durchaus sehr weit vorne?
Naja, also man muss, ich will es mal sachlich brechen. Die Amerikaner haben es ja nie so geschafft, auf den europäischen Markt Fuß zu fassen. Cadillac ist in Deutschland nicht ein Luxusauto, sondern ein Exot und ähnlich. Also so eine Weltgeltung haben sie nicht erreicht, bis auf da, wo sie europäisch wurden. Also Ford hat ja auch eine Europa-Brand und der Mondeo ist natürlich ein europäisches Auto. Aber es geht ja jetzt mehr, sagen wir es mal so, greifen wir es irgendwo mal auf mit den Kilometern. Valmo gilt nun als der Branchenführer mit seinen 16 Milliarden Testkilometern am Simulator und ich glaube 8 oder 10 in Realität.
Millionen, ja.
Ja, Millionen. Und 62 Hersteller in den USA haben in Kalifornien haben die Testerlaubnis, Roboterfahrzeuge in der Straße einzusetzen. Wie gestaltet sich das aus? Gibt es jetzt schon wirklich die ersten Tests, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind?
Also erst nochmal zu Ihrer Anmerkung. Stimmt, ich meine, Cadillac hat auf dem deutschen Markt nicht das Gewicht, was ein Mercedes beispielsweise hat. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Aber nichtsdestotrotz, ich halt nach wie vor hier in den USA auch die Fahne hoch und sage, das Automobil ist eine deutsche Erfindung. Von der Produktion, von der Herstellung her ist es aber eben auch eine amerikanische Angelegenheit. Und auch da will ich durchaus mal sagen, wir haben in Deutschland immer gerne auf die Amerikaner gezeigt. Guck mal, die fahren alle diese großen Geländewagen und sonst was alles. Ich denke, das ist auch ein Trend, der aus den USA dann durchaus exportiert wird, selbst wenn jetzt nicht alle mit einem Ford F-150 in Deutschland rumfahren. Also von daher ist die Automobilindustrie auf jeden Fall eine globale Veranstaltung und die Amerikaner haben ihren Stellenwert. Nun geht es aber darum, okay, wie weit ist das mit diesem autonomen Fahren, dass Sie sagen, Waymo ist sicherlich ganz, ganz vorne mit da dran. Aber ich sehe eben auch nicht, dass es jetzt in absehbarer Zeit hier ein Produkt gibt, was wirklich auf der breiten oder was der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Also ich wohne hier beispielsweise, glaube irgendwie so 5 Kilometer weit von Waymo Headquarters weg. Bei mir vor der Tür fährt nie ein Waymo-Auto vorbei. Bei Waymo vor der Tür könnte ich hinstellen und in einer Stunde fahren da. Ich bin mir sicher, mehr als 60 Fahrzeuge vorbei, wahrscheinlich so 2 pro Minute, also gute 100 Fahrzeuge, die da immer und immer wieder die gleichen Strecken auf- und abfahren. wenn sie nach Chandler in Arizona, also bei Phoenix auf der Ecke, wenn sie dahin gehen, da werden sie das genauso sehen. An ein paar anderen Standorten in USA auch. In San Francisco sehen sie laufend jetzt diese Cruise-Fahrzeuge, also Cruise, dieses Startup, was GM dann übernommen hat. Das passiert, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich in absehbarer Zeit eine Waymo-App runterladen kann und dann von meinem Haus hier in Palo Alto mit so einem Fahrzeug abgeholt werde. Das ist so und da gibt es viele, die vielleicht enttäuscht sind, einige vielleicht auch, die immer noch glauben, dass wir dann bis 2020 da den ganz großen Durchbruch haben. Aber es gibt jetzt auch einige, und da zähle ich mich auch zu, die gesagt haben, naja, ganz so einfach ist es eben nicht, wie sich viele vorgestellt haben. Und das ist eben auch das Spannende, dass da die klassische Automobilindustrie und die Technologieindustrie jetzt mehr und mehr zueinander gefunden haben und eben auch sehen, dass sie einander brauchen. Deswegen habe ich eingangs die Integrationsleistung ins Fahrzeug mit angesprochen. Da geht es eben auch darum und eben nicht nur darum, mir jetzt einen Laserscanner auf den Dachgepäckträger zu schrauben und irgendwie zu sagen, künstliche Intelligenz macht das schon alles. So einfach ist es eben nicht.
Ich habe in meinem Podcast ist vor 2 Wochen besprochen, Daimler will schon 2021 11.000 deutsche Taxis einführen, selbstfahrend.
Dann mal los.
Also nicht so optimistisch wie Daimler jetzt in der Stelle.
Ich nicht, ne? Nö, ich kann solche Ankündigungen verstehen. Und ich denke auch, dass es die Ziele sind. Vielleicht wird es auch irgendwo dann die 11.000 Fahrzeuge geben. Aber erwarten Sie jetzt nicht, dass Sie da in Berlin-Tegel oder vielleicht zu dem Zeitpunkt Willy Brandt, ein Flughafen, wenn es endlich soweit ist. Und damit dann zum Kudamm damit fahren kann. Wenn dann eben wieder mit Sicherheitsfahrer und sonst was alles. Und wahrscheinlich müssen Sie vorher dann noch irgendwie eine Vereinbarung unterschreiben, dass Sie wissen, dass Sie in einem Beta-Test unterwegs sind und dass Sie niemanden verklagen können oder irgendwas. 2021 ist in 2 Jahren.
Ja, das ist beziehungsweise 1,5, ne?
Je nachdem, wollen wir mal sagen, bis Ende des Jahres haben sie Zeit, dann sind es noch 2,5.
Na, also, aber woran klemmt es denn jetzt technologisch?
Infrastruktur. Also ich bin jetzt gerade dabei, mein Vortrag auszuarbeiten, der lauten wird. Wie ist es, oder was wäre denn, wenn das Ganze kein Softwareproblem ist? Was uns ja eigentlich immer wieder von Technologiekonzernen und von Informatikern und von wirklich extrem guten Vordenkern gesagt worden ist. Das Ganze ist ein Softwareproblem. Deswegen sind die Informatiker eben auch so dahinterher, weil es eine ganz tolle Anwendung eben für künstliche Intelligenz, Bildverarbeitung und Datenkomprimierung und Analyseverfahren, weiß ich nicht, was ist. Das ist alles hervorragend, aber ich sage eben auch, es gibt in diesem Moment, Herr Fark, wo wir miteinander sprechen, gibt es Tausende von Wissenschaftlern, die sich mit der Erforschung dessen beschäftigen, was Autofahren eigentlich heißt. Das hat jetzt nichts mit autonomem Fahren zu tun, sondern die da in Psychologieabteilung, in Soziologieabteilung, in Ergonomieabteilung, in Kommunikation und so weiter sich damit auseinandersetzen, wie fahren wir eigentlich Auto? Genauso wie es auch Leute geben, die immer noch erforschen, was ist menschliche Interaktion eigentlich. Will sagen, wir versuchen, was zu automatisieren. Und Automatisierung ist ja eigentlich der richtige Ausdruck. Autonom ist ja nicht der richtige Ausdruck. Aber wir versuchen, was zu automatisieren, was wir selbst noch nicht richtig verstehen. Und das ist eben was anderes als jetzt hier irgendwie ein Schachcomputer oder dieses Go, wo der Google Alpha Go eben den besten Spieler geschlagen hat oder sowas. Das ist eben nicht das Gleiche. Das zu automatisieren ist ein begrenzter Satz von Regeln. Und dann kann man jetzt sagen, man muss jetzt so und so viele Schritte im Voraus denken und alle möglichen Kombinationen durchspielen. Aber das ist eine begrenzte Anzahl von Regeln. Autofahren ist eine unbegrenzte Vielfalt von Situationen, Möglichkeiten, Randbedingungen und so weiter. dass es eben nicht das Gleiche ist, wie jetzt zu sagen, ich kann ein Flugzeug so fliegen lassen und ich kann einen Schachcomputer bauen und ich kann mir auch irgendwie einen Sprachcomputer vorstellen, der mir meine Kontoauszüge vorliest. Was es aber ist, und das, die Frage haben sie eigentlich gestellt, wo dann klafft es oder hapert es bei der Technologie, ich sage eben, es ist Infrastruktur, weil Autofahren eben eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist und nicht eine jeder gegen jeden Angelegenheit. Heißt, wir machen ja auch Augenkontakt, wir winken einander durch. Wir sehen irgendwie, da kommt jetzt ein roter Sportwagen auf die Autobahnauffahrt, der wird wahrscheinlich schnell fahren. Wir sehen irgendwie, oh, guck mal, der fährt aber schon ein bisschen einen komischen Schlenker, vielleicht spielt da gerade jemand auf dem Telefon rum. Da kann man natürlich sagen, ja, ein Schlenker kann ein Laserscanner viel besser erkennen als das menschliche Auge. Stimmt. Aber das in nicht technologische Eindrücke und Informationen zu überführen, nach dem Motto, fühlt sich hier komisch an, bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Versuchen wir das mal zu programmieren. Wenn Sie aber jetzt sagen, die Fahrzeuge können alle untereinander ihre Position, ihre Fahrgeschwindigkeit, Fahrrichtung, Bremsbetätigung und so weiter austauschen, dann können Sie eben viel, viel mehr vorhersehen und dann eben auch wirklich ein vollkommen automatisiertes Verkehrsgeschehen realisieren. Nächste Frage, die man natürlich stellen muss, wie geht denn das eigentlich? Und das ist eben, warum das so lange dauert, dass man eben sagen muss, diese Infrastruktur, von der ich jetzt ein bisschen das extreme Ende beschrieben habe, wenn alle Autos miteinander vernetzt sind, aber die erforderliche Infrastruktur, die eben schon bei guten Fahrbahnmarkierungen anfängt und lesbaren Verkehrsschildern, die müssen wir eben erstmal haben, bevor wir den Computer auf die Straße loslassen kann.
Okay, aber da ist noch ein Punkt, da müssen wir jetzt wohl noch mal ran. Sie verstehen das unter einer Automatisierung, also dass im Prinzip das Autofahren automatisiert wird. Für mich bedeutet...
Das ist auch der Fachbegriff. Ja, der Fachbegriff. Ja. Also autonom, wenn Sie bei Fachleuten autonom sagen, dann müssen Sie sich danach die Zähne putzen.
Ja, wobei...
Aber landläufig wird es als autonom bezeichnet.
Ja, ja, ich bin ja auch nur ein kleines Medienmenschlein. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Autonom ist aber für mich der Mensch, dass die Maschine ist autonom vom Menschen.
Das heißt... Also sagen wir so, wenn Sie es auseinanderhalten wollten, landläufig werden die Begriffe... Synonym gebraucht, das ist eben so. Wenn ich sage, ich arbeite an automatisierten Fahrzeugen, dann sagen die Leute mir ja, oh, finde ich toll, Automatikgetriebe habe ich auch. Sage ich, nee, das meine ich aber nicht. Deswegen sage ich dann auch, ja, es ist das autonome Fahren. Ach so, das Robotaxi. Ach, die selbstfahrenden Autos, die fahrerlosen Fahrzeuge. Ja, genau. Aber wenn Sie es, und das ein bisschen mit dem Augenzwinkern jetzt, wenn Sie es auseinanderhalten wollten, ein automatisiertes Fahrzeug setzt letzten Endes den Fahrerwunsch um. Das heißt, ich sage jetzt, fahre mich ins Büro und das Auto fährt mich ins Büro. Das autonome Auto würde sagen, Sven, pass mal auf, du bist total gestresst, ich fahre dich nicht ins Büro, ich fahre dich an den Strand. Das wäre autonom, unabhängig und ungebunden von allen möglichen anderen Einflüssen.
Okay, dann haben wir
und das ist eben nicht.
Dann haben wir da noch eine schöne Definition.
Denke ich mal.
Ja, sagen wir mal noch was anderes. Also, macht es dann überhaupt Sinn, auf diese Mischverkehre zu setzen? Also, dass das automatisierte Fahrzeug praktisch im normalen Verkehr neben Otto Normalverbraucher läuft? Oder wird es immer nur eine Entwicklung bleiben, wo es was ich auf Fabrikgeländen, Klinikgeländen, abgesperrten Arealen eingesetzt wird?
Also sagen wir so, wir müssen durch den Mischbetrieb irgendwie durch, denn anders wird es ja nicht gehen. Und irgendwann werden Fahrzeuge eben diesen wundervollen Tastendruck haben, wo ich eben sage, fahr mich ins Büro und das Fahrzeug macht das tatsächlich. Von mir aus vom Dann ist sicherlich der Flughafen Willy Brandt bis zum Kudamm. den Tastendruck wird es irgendwann geben. Aber bis dahin wird es eben beliebig schwierig. Und das ist genau richtig, wie Sie sagen. Das fängt mit Betriebsgeländen an. gehen sie in Hamburger Hafen meinetwegen, da fahren diese Fahrzeuge autonom rum und fahren die Container meinetwegen vom Schiff zum Zug. Oder gehen sie nach Australien da in den Tagebau für Bauxit-Minen. Da fahren von Komatsu und Caterpillar und weiß ich nicht was, diese riesigen Halden-Kipper, die fahren da fahrerlos rum. Gehen sie nach Las Vegas oder irgendwo auch in Frankreich, Genf, in der Schweiz, glaube ich, am Jungfrauenjoch oder was. Da gibt's diese automatisierten oder von mir aus auch autonomen Shuttle-Fahrzeuge, wo, wie gesagt, sowas in Größenordnung 8 Leute reingehen und die mit besserer Schrittgeschwindigkeit dann auf- und abfahren. In Hamburg wird es die ja auch geben, jetzt zur ITS 2021, noch im größeren Maße. Ich glaube, auf dem Rathausmarkt fahren die auch schon. Und das müssen wir alles machen. Aber wenn es das auf dem Hamburger Rathausmarkt gibt, dann heißt das jetzt sicherlich nicht, dass es in 2 Jahren auch durch den Elbtunnel durchgeht. Und das ist Hauptsache. Deswegen, der Elbtunnel wäre vergleichsweise einfach. Aber da würden sie eben den ganzen anderen Verkehr letzten Endes leider aufhalten.
Ach ja.
Und das kann man eben nicht machen. Und deswegen müssen wir eben von diesen langsamfahrenden Shuttle-Fahrzeugen und von diesen Haldenkippern und weiß ich nicht was alles lernen. Und lernen heißt wirklich als Industrie, als Entwickler davon lernen, als Gesetzgeber davon lernen und auch als Gesellschaft davon lernen. Was wollen wir denn und was trauen wir uns zu? Um eins ganz klar zu sagen, wenn wir heute Straßenverkehr neu erfinden würden. Und wir würden sagen, ich habe eine ganz tolle Idee über Nacht gehabt, wir setzen uns alle in Blechkisten rein und die fahren uns von A nach B. Dann wären die für mich ohne jeden Zweifel mit dem heutigen Wissen und Technologiestand, wären diese Fahrzeuge elektrisch, vollkommen vernetzt, nur noch geshared und sicherlich auch alle selbstfahrend ohne Fahrer. Weil die Technologie da ist, aber das bestehende System ermöglicht es eben nicht, in den Anfangsphasen dieser Technologie und dieses Lerneffektes, was ich gesagt habe, jetzt zu sagen, wir fahren, muss ja gar nicht mit 200 sein. Wir fahren mit 120 über die Autobahn und da kann ich jetzt beliebig irgendwelche selbstfahrenden Fahrzeuge dazu fahren. Oder wir fahren irgendwie teilweise ja sehr abgelenkt und nicht immer so ganz gesetzeskonform durch die Stadt. Aber irgendwie funktioniert das schon und da kann ich jetzt irgendwelche Roboter-Taxi dazu fügen. Das verträgt sich nicht.
Okay, das verträgt sich nicht. Übrigens, die kommen ja aus Buxtehude, genau. Und ich aus kurz vor Lübeck. In Hamburg fahren ja jetzt seit auch erst diese Woche, ich glaube, 5 umgebaute elektrische Golfe autonom, aber auch nur auf einer Teilstrecke von 9 Kilometern. Was mich jetzt so ein bisschen an Ihren Aussagen, wo mich das hinbringt, ist im Prinzip, dann hat jetzt auf den, sagen wir mal, den Zeitraum von den nächsten 5 bis 10 Jahren autonomes, automatisiertes Fahren nur eine Berechtigung beim ÖPNV.
Das ist ein guter Punkt, den Sie anbringen. Die Antwort ist ja. Und zwar ist in meinen Augen wirklich das automatisierte Fahren erstmal eigentlich so das Bindeglied zwischen öffentlichem Verkehr und Individualmobilität. Insofern, als dass sie eben über so ein automatisiertes Fahrzeug, weil eben irgendwann dann kein Fahrer mehr drin ist und deswegen sie eben die Fahrzeiten oder den Fahrplan und auch die Routen sehr viel flexibler gestalten können. Weil eben, und das ist die amerikanische Denke jetzt wieder, weil sie eben keinen Fahrer zu bezahlen brauchen und deswegen ist das egal, das Ding kann ruhig auch mitten in der Nacht mal irgendwo 3 Stunden warten, dass einer damit mal nur 5 Minuten fahren möchte, was sie eben beim Taxi nicht machen können unbedingt. Und deswegen ist das die Automatisierung irgendwie so die Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr, heißt gemeinschaftlich genutzt und auf begrenzten Strecken innerhalb einer Stadt, mit den Vorteilen der Individualmobilität. Also heißt, ich bin selbst irgendwie Bestimmer meines Fahrplans und meiner Fahrroute, dass das zusammengeführt wird. Und das ist spannend. Und von daher stimme ich Ihnen absolut zu, da geht es erstmal hin. Zusätzlich kann man sich jetzt eben noch angucken, und das ist dann die Erweiterung von diesen Containerfahrzeugen im Hafen oder von diesen riesigen Haldenkippern da auf irgendeiner Bauxitmine, wie sich das beim Lkw-Verkehr eben auch einsetzt. Und da gibt es ja schon ganz interessante Sachen. Daimler-Benz macht da schon, ich glaube, seit 25 Jahren was auf dem Gebiet. Elektronische Deichsel hieß das lange Zeit. Aber die haben ja auch hier den Future Truck da vorgestellt. Der Volkswagen-Konzern mit MAN und Scania macht da auch eine ganze Menge. Dass man sich auf den Fernstraßen da auch einiges schon auch eher vorstellen kann, als jetzt meinetwegen auf der B404 irgendwie durch Bad Segeberg oder so.
Ja, das ist sie. Also sind diese Konzepte, ich will jetzt mal Peugeot rausgreifen, auch die wollen 2022 ein selbstfahrendes Auto vorstellen. Aber wenn man, wenn man diese selbstfahrenden Fahrzeuge wirklich dem Otto Normalverbraucher in die Hand gibt, geht das eher in die Hose oder in eine Katastrophe? Mündet es in eine Katastrophe?
Also ich würde es so machen. Es kann zur Katastrophe führen, was man eben zum Teil ja auch schon gesehen hat bei den Tesla-Fahrzeugen, die eben falsch verstanden worden sind von den Nutzern, weil da eben diese verschiedenen Ebenen, die wir da nennen zum automatisierten Fahren von 0, 1, 2, 3, 4, 5, und wir sind da, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die Zuhörer kennen sich da vielleicht einigermaßen aus. Wir sind derzeit eben auf der Ebene 2, was heißt, der Mensch muss zu jedem Zeitpunkt noch den Computer überwachen, ob er denn auch richtig fährt. Einige von den Tesla-Kunden glauben aber, dass sie 3 oder 4 sind, was heißt, 3 wäre, sie brauchen es nicht mehr zu überwachen, müssen aber noch verfügbar sein, um im Notfall wieder einzuschreiten. Und 4 wäre, sie bräuchten selbst das nicht mehr zu tun. Und da ist es zu Tragödien gekommen. Da hat es einige Verkehrstote gegeben. Dann in dem Sommer sollte man wahrscheinlich diesen Uber-Vorfall vor gut einem Jahr in Phoenix in Arizona ansprechen, wurden Uber letztendlich Versuchsfahrzeug eben eine Fußgängerin überfahren hat, die ums Leben gekommen ist, weil einmal, wo das Uber-Fahrzeug die Fußgängerin nicht richtig als solche erkannt hat und das ist für mich eigentlich das größere Vergehen, weil eben die Sicherheitsfahrerin, die eben das Fahrzeug beaufsichtigen sollte, eben nicht das Fahrzeug beaufsichtigt hat, sondern ein zu großes Vertrauen entwickelt hat und Videos geguckt hat. Und das ist eben auch das, wenn Sie jetzt eben sagen, kann man Otto Normalverbraucher so ein Fahrzeug an die Hand geben. Soweit eben erstmal nicht, weil eben die Systeme auf der einen Seite zu gut funktionieren, als dass wir eben den Systemen zu sehr vertrauen, mehr als wir sollten. Aber auf der anderen Seite die Systeme eben nicht gut genug sind, als dass sie eben perfekt oder nahe perfekt werden. Und da sind wir eben genau in dieser Situation, wo der Gewinn, den man eigentlich hat durch diese Technologie, durch das übersteigerte Vertrauen eigentlich wieder überkompensiert wird. Und da müssen wir irgendwie durchkommen.
Ja, jetzt versuche ich das mal, ich bin ja auch nicht umsonst Deutscher, mal auf eine Zahl zu verengen. Kann man das mit irgendeiner Kilometerangabe wirklich machen? Also wenn wir jetzt sagen würden, nehmen wir das bestehende Tesla-System, wenn das nochmal, sagen wir, real 20 Millionen Kilometer getestet hat, am Rechner vielleicht 10 oder 20 Milliarden, wäre es dann sicher?
Nö. Also schon deswegen nö, weil eine bloße Zahl es eben nicht sein kann. Und zwar deswegen nicht, weil eben nicht alle Kilometer gleich sind. Sie können systemspeziell ein automatisiertes Fahrzeug bauen, das fährt Ihnen 20 Millionen Kilometer im Kreis. Damit ist natürlich nichts gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber Sie können beispielsweise sagen, das Fahrzeug fährt 20 Millionen Kilometer oder wie viel auch immer. Auf einer Autobahn bei vergleichsweise gutem Wetter. Das Fahrzeug können Sie bei Schneefall auf einer Gebirgsstraße nicht gebrauchen. Da können Sie natürlich sagen, na gut, dann benutzen Sie es eben nur auf der Autobahn. Und auch da komme ich letztendlich zu dem Punkt zurück, wo Sie eben sehr richtig gefragt haben, woran hapert es dann bei der Technologie? Und da habe ich eben ganz klar gesagt, nee, es ist die Infrastruktur. Und die Infrastruktur wird nicht dadurch besser, dass wir mehr fahren. Wir müssen viel fahren, weil wir lernen müssen und auch da muss man sagen, die Systeme müssen ja lernen. Es ist ja künstliche Intelligenz, die eben aus den Fehlern lernt. Das ist ja faszinierend. Ich bin ja auch Ingenieur und ich kann mich da echt für begeistern, dass die Systeme von alleine immer schlauer werden. Aber es ist eben nicht die Technologie alleine. Sie brauchen diese Infrastruktur und von daher, um Gottes Willen, ja, liebe Entwickler, fahrt mehr Kilometer und lernt vor allen Dingen, was ihr nicht könnt. Aber lasst uns damit auch wirklich die Dringlichkeit unterstreichen, dass man eben sagen kann, guck mal, die Technologie ist extrem gut und sie hat extrem großes Potenzial, Menschenleben zu retten und uns auch Komfort zu geben und weiß ich nicht, was alles. Aber um das zu machen, brauchen wir eben eine Infrastruktur, denn nochmal, Straßenverkehr ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit und nicht irgendwie jeder gegen jeden, wo die bessere Technologie irgendwie gewinnt.
Brauchen wir also 5G, also voll vernetzte Fahrzeuge?
Ja.
Brauchen wir.
Ja. Ja. Die brauchen wir, ja, aber sagen wir so, die Diskussion wird in Deutschland ja gerade extrem geführt, wie auch in anderen Ländern. In den USA wird 5G sehr ähnlich diskutiert. War vor ein paar Wochen in Südkorea, auch da ist das ein ganz großes Thema. Und wir brauchen die. Aber sagen wir so, ein richtig gutes 4G oder vielleicht auch 3G-Netz hilft auch schon mal extrem weiter. Was wir aber brauchen, ist ein Standard. Und das ist so gesehen die Krux bei der Infrastruktur. Wo mir dann auch viele Experten auch richtigerweise sagen, naja Sven, mit deiner Infrastruktur ist ja alles schön und gut, aber wie funktioniert die denn, wenn nur 10% der Fahrzeuge irgendwie diese Infrastruktur benutzen? Oder aber wenn eben das Mobilfunknetz irgendwie auf dem platten Land doch nicht so toll ist oder irgendwie in der Stadt überlastet ist oder sonst was. Sag ich, ja, das müssen wir irgendwie klären, vorher wird das nichts. Und von daher 5G ist natürlich insofern besser, als dass es weniger Zeitverzug hat und höhere Datenraten zulässt. Aber 5G auf jeden Fall die kürzeren Latenzzeiten hilft ungemein, wenn Sie ein sicherheitskritisches System haben. Die höheren Datenraten bedingt, wenn Sie jetzt wirklich von diesen Kameras sämtliche Daten, die erzeugen und die Größe, die da so gehandelt werden, sind dann, weiß ich, wie viele Gigabyte pro Stunde oder sonst was. Das kann man hoch und runter laden, aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, eine Fahrzeugposition und eine Fahrgeschwindigkeit auszutauschen, das können Sie in eine SMS reinpacken. Und selbst wenn Sie diese SMS 10-mal pro Sekunde verschicken, da brauchen Sie kein 5G dafür. Sie müssen ein Netzwerk haben, was richtig verlässlich ist. Und Sie müssen einen Standard haben, und das ist eben bei Mobilfunk die Sache. Wenn Sie mit jemand anders im Mobilfunknetz kommunizieren wollen, dann müssen Sie eigentlich die Telefonnummer wissen. Sonst können Sie nämlich überhaupt gar nichts kommunizieren. Und da geht es darum, ob es die sogenannte Broadcast-Möglichkeit gibt im Mobilfunknetz. Das heißt, eine Sendefunktion, im Prinzip senden an alle, also Broadcast so wie ein Radio oder so wie ein Funkgerät, jeder, der auf dem Kanal ist, der kann das auch empfangen. Das ist aber ja nicht unbedingt beim Mobilfunknetz der Fall. Beziehungsweise, das ist im 5G, ist das im Standard vorgesehen, das ist reingeschrieben, nicht zuletzt auch von der Automobilindustrie, die gesagt haben, bei 5G müssen wir jetzt aber echt diese Broadcast-Funktion endlich mal haben. Und die ist wo reingeschrieben. Wie mir gesagt worden ist, bei 4G hat die auch schon drin gestanden, aber da sagen eben die Netzbetreiber, Ja, warte mal. Da gebe ich jetzt irgendwie vielleicht für eine sicherheitskritische Automobilfunktion ein Stück von meiner Bandbreite ab und vielleicht nutzt sie gar keiner, kann dafür die gleiche Bandbreite, weil ich die ja vorhalten muss, weil es ja ein sicherheitskritisches System ist, kann die gleiche Bandbreite jetzt aber nicht für irgendein Netflix-Streaming oder sonst was mehr verkaufen. Das ist aber kein gutes Geschäft. Ich habe gerade hier, weiß ich, wie viele Milliarden für irgendeine 5G-Auktion ausgegeben und muss ich auch noch die ganzen Mobilfunkmasten umrüsten und meine Backend-Server, weiß ich nicht, was alles. Und jetzt kommt ihr mir mit irgendeiner Anforderung, dass ich irgendeine Broadcast-Funktion machen muss? Nee. Da muss ich zusehen, dass ich das ja über Netflix und YouTube und weiß ich nicht, was alles wieder amortisiere. Also Sie sehen, Technik, ja, schön und gut, aber letzten Endes müssen Sie auch ein Geschäftsmodell daraus entwickeln können.
Also sind wir mal wieder in so einem Investitionsdeadlock. Also im Prinzip müsste erstmal 5G kommen, dann würde es sehr wenige selbstfahrende Fahrzeuge am Anfang geben. Und dann würde es sich langsam aber sicher für die Beteiligten rechnen.
Ja, also im Prinzip ja. Ich würde jetzt aber nicht ganz sagen, wir sind mal wieder in so einem Deadlock. Insofern, als das das Faszinierende an dem Ganzen eben ist. Und das ist das, was mich wirklich jeden Tag aufs Neue begeistert, an diesen Themen zu arbeiten. Das Faszinierende ist eben, dass Mobilität nicht irgendwie ein Sandkastenspiel ist, wo Sie sagen können, ach, da stelle ich jetzt mal ein paar Mobilfunkmasten hin, da mache ich ein paar schöne Fahrbahnmarkierungen und messe ganz genau die Straße aus und habe meine HD-Karte und weiß eh nicht was alles und guck mal, das Auto fährt von ganz alleine. Das kann man machen, das ist wichtig und da lernen wir von. Aber Mobilität oder das gesamte Verkehrswesen ist eben diese Sache, wo ich mich heute jetzt bei Ihnen in Lübeck ins Auto reinsetzen kann und ich kann nach Hamburg fahren, kann aber auch weiter bis nach Paris fahren. Da hält mich im Prinzip nichts von ab, weil die Infrastruktur eben da ist, weil eben die Straßen da sind, weil die Karten da sind, weil eine entweder Ladeinfrastruktur oder Tankinfrastruktur oder weiß ich nicht was, alles da ist. Und das muss man jetzt eben sehen, wie man sowas in eine Roboterwelt überträgt. Das ist eben nicht das Gleiche. Und da kann ich auch durchaus die Netzbetreiber verstehen, die eben sagen, ja, technisch sind wir dabei, aber zeig mir, dass sich das rechnet. Und da muss man dann eben wirklich sagen, wenn da von wirklich extrem guten Pilotprojekten, die ich manchmal so ein bisschen spöttisch als Sandkistenprojekte bezeichne. Aber wenn da dann eben doch immer dann häufig gesagt wird, oh, das ist 2021 und das skalieren wir alles hoch und 2030 ist das alles komplett über den Markt implementiert. Und dann eben sagen muss, ja, da lass vielleicht nochmal ein bisschen die Zahlen genauer angucken.
Gut, also bleiben wir skeptisch. Aber ich muss...
Nö, realistisch würde ich sagen. Wir bleiben realistisch und nichtsdestotrotz, also lassen Sie mich das ganz klar sagen, sich jetzt einfach schlafen zu legen und zu sagen, das passiert ja alles nicht, wäre das Falscheste, was man machen kann. Man muss jetzt eben wirklich sehen, was passiert in welchen Abschnitten, also zeitlichen Abschnitten, aber auch räumlichen Abschnitten und Regionen. Und man muss da am Ball bleiben. Und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das sind jetzt keine Sachen, wo ich jetzt sage, ich implementiere sowas mal 2021 und 2025 mache ich da einen riesen Gewinnen damit, denn Waymo arbeitet seit 10 Jahren am autonomen Fahren, hat noch kein Produkt im Markt. Uber ist ein Unternehmen, was Verluste schreibt ohne Gleichens. Tesla ähnlich und auch diese ganze Vernetzung, da hört man immer ganz tolle Projekte zur Car Data Monetization und weiß eh nicht was alles. Will sagen, diese ganzen Themen, autonom, elektrisch, vernetzt und Sharing. Das sind alles Investitionen in die Zukunft, die irgendwann eine perfekte Verkehrsinfrastruktur darstellen werden. Die Schritte dahin sind ungeheuer spannend, aber es sind ganz langfristige Investitionen, weil eben das bestehende System sich so gefunden hat, so wie es ist. Und das kann man nicht über Nacht einfach neu machen.
Okay. Dann machen wir hier mal einen kurzen Break. Aber ich muss noch mal nach der Elektromobilität fragen. Gerade bin ich. Das ist in Deutschland jetzt ein massives Thema. Mhm. Weil zum Beispiel Volkswagen seine Bänder in Zwickau anwirft und dann soll es ja nun hier auch besagt losgehen. Wie nehmen die, wie nehmen die Amerikaner das wahr? Oder wie sieht's aus da? Wir haben Tesla praktisch als Marke, als Brand da, aber... Mhm.
Also sagen wir so, da ist es jetzt extrem schwer, die USA zu verallgemeinern. Das wäre ein bisschen so, als wenn sie sagen würden, überall in USA, überall in Deutschland wird mit Trachten, Janker und Lederhosen rumgelaufen. Da sage ich eben auch mal, ja, da gibt es aber schon auch noch Norddeutschland. Und in Kalifornien beispielsweise ist die Elektromobilität verhältnismäßig gut etabliert, aber auch nicht so, wie man eigentlich denkt. Ich glaube, der Neuwagenmarktanteil von Plug-in-Fahrzeugen ist in Kalifornien irgendwas zwischen 5% und 10%. Ich glaube, es ist eher bei 5%, aber 10% müsst ihr jetzt
machen. Das ist übrigens weltweit der Durchschnitt, die Plugins haben weltweit.
Nee, Durchschnitt sind 2%. Ne? Ja. 2018 sind 2%. Und da ist Kalifornien jetzt vielleicht 2 bis 3 Mal so groß. Norwegen können wir jetzt lange drüber diskutieren. Yes. Deutschland ist, glaube ich, bei 1,7 oder 1,8% letztes Jahr rausgekommen und USA war ziemlich genau auf 2%. So, und das heißt eben, die Fahrzeuge werden in bestimmten Regionen in USA zu einem beachtlichen Anteil gekauft, aber auch nicht von allen. Und von mir aus können wir jetzt gerne politisch werden und sagen, wer hat denn da was falsch gemacht, beziehungsweise wer hat vielleicht auch was richtig gemacht. Auf Gesamt-USA-Ebene brauchen wir sicherlich in absehbarer Zeit jetzt nicht zu erwarten, dass da die Elektromobilität stark angeschoben wird. In Kalifornien gibt es eben diese Gesetze, ob das Zero Emission Vehicle Mandate ist, dass also Hersteller eben bestimmten Anteil an Null-Emissionsfahrzeugen haben müssen. Aber auch da haben sie dann eben nachher wieder diesen Handel, und das war gerade letztes Wochenende auch in der deutschen Presse, welche Hersteller denn da von Tesla auch in Europa eben bestimmte Zahlen abkaufen im Sinne von, dass man eben seinen Flottendurchschnitt oder sowas dann nachher rechnerisch hinkriegt, weil man eben von anderen, in dem Fall Elektrofahrzeugherstellern, sogenannte Credits kauft. So, und die Kunden in den USA, die kaufen Elektrofahrzeuge schon eben zum Teil. Aus verschiedenen Gründen, manche eben, und das lobe ich ganz ausgesprochen, manche eben schon, weil sie eben wirklich sagen, kannst reden und wenden, wie du willst, Klimawandel haben wir selbst zu verantworten und zum großen Teil, weil wir eben viel mit dem Automobil unterwegs sind und da ist das Elektrofahrzeug ein gewisser Beitrag, das zu verbessern. Andere auch, die vielleicht sagen, naja, die Emissionen in den Städten, das ist ja auch alles nicht so toll, da bin ich mit dem Plug-in-Fahrzeug auch besser. Aber sicherlich auch einige, die eben sagen, sie wollen hier den Zugang zu den sogenannten High-Occupancy-Vehicle-Lanes oder HOV-Lanes oder Carpool-Lanes haben. Das heißt, das sind die Spuren dann auf den Fernstraßen, wo sie nur fahren können, wenn sie mindestens 2 Leute im Auto haben oder aber wenn sie ein Elektroauto haben. Und dadurch stehen sie weniger im Stau. Und deswegen kaufen sich die Leute eben, die viel geschäftlich mit dem Auto unterwegs sind und bei denen der Stundenlohn im Allgemeinen über $500 liegt, die kaufen sich dann eben schon gerne mal so ein Elektroauto. Und nebenbei gesagt sicherlich auch einige, die sagen, Mensch, ein Tesla ist einfach ein verdammt gutes Auto. Also das sind verschiedenste Gründe. Was ich mir aber schon vorstellen kann, und das abschließend noch eben zu sagen, auch wenn auf nationaler Ebene in den USA ich jetzt nicht unbedingt in absehbarer Zeit erwarte, dass da Schützenhilfe für die Elektromobilität kommt. dann aber schon auf bundesstaatlicher Ebene, Kalifornien habe ich angesprochen, Massachusetts, Washington, New York und so weiter sind da sicherlich auch zu nennen. Aber auch schon auf Stadtebene. Und da, was wir in Deutschland eben haben, wo jetzt eben aufgrund der Feinstaubdiskussion oder was auch immer, verschiedene Städte eben sagen, nee, Diesel kommst du hier nicht mehr rein und dann vielleicht irgendwann auch mit dem Benziner nicht mehr. Sowas mag in den USA auch in den nächsten paar Jahren kommen. Das hört man gelegentlich mal, ist bisher noch nicht umgesetzt worden. Also so viel dazu. Einfach zu sagen, die USA sind so oder so, ist schwierig. Aber es wird vielschichtig auch diskutiert mit Elektromobilität.
Aber das hört sich jetzt noch nicht so an, dass der Massenmarkt wirklich eskaliert.
Nö. Nö, es ist eben auch nicht so. Ich meine, es hängt eben schon davon ab, einmal, ob die Verbraucher verstehen, wie ihre Mobilität denn eben tatsächlich funktioniert. Will sagen, es hat sich einfach bei den Verbrauchern festgesetzt, ein Elektroauto, ich bezahle mehr und bekomme weniger.
Okay.
Was ja nicht unbedingt stimmt, aber so wird eben häufig gesehen, ich bezahle mehr, weil eben so ein Auto mehr kostet, weil die Batterie eben Hälfte des Fahrzeugpreises ausmacht, häufig noch. Und ich bekomme weniger im Sinne von, ich bin von der Reichweite her eingeschränkt. Ich kann eben nicht von einem Moment auf den anderen von Lübeck nach Paris fahren. Oder von mir aus von San Francisco nach Denver oder weiß ich nicht fahren. Aber wenn die Leute eben erstmal diese Fahrzeuge ausprobieren, dann stellen sie fest, ja, guck mal, ich fahre ja nie wieder zur Tankstelle. Ich lade ja immer nachts zu Hause auf. So dieses ganze Tanken und Laden und so, das ist ja eigentlich gar keine Sache. Das ist ja genauso wie mein Telefon, was ich jede Nacht auflade. So lade ich das Auto auch auf. Oder dass die Leute feststellen, boah, das ist schon toll. Das ist so ruhig und zieht an. Wie verrückt, Beschleunigung und total sanftes Fahren und so, das ist die Zukunft. Dann sagen die Leute das eben schon, aber dann gibt es eben auch wiederum welche und das muss ich sagen, da gehöre ich dann auch dazu. Es gibt aber kein Elektroauto vom Fahrzeugkonzept her, was einem zusagt. Wenn das jetzt Leute sagen, die jetzt sagen, sie brauchen unbedingt einen Minivan oder ein SUV und ein Model X, kann sich jetzt auch nicht unbedingt jeder leisten. Dann sagen die ihm doch, kaufe ich mir doch einen Ford Explorer, ist doch ein gutes Auto. Oder Sven Biker sagt sich eben, kaufe ich mir doch ein viersitziges Cabrio, gibt's noch nicht elektrisch.
Ja, das will ich nicht verdammen, ich brauche einen großen Kombi, den gibt's auch noch nicht elektrisch.
Brauchen ist dann natürlich immer die Sache, ne, Herr Fahn? Das muss man auch sagen. Was brauchen wir denn tatsächlich? Und das ist eben, ja. könnte ich Sie jetzt ausfragen, wie oft brauchen Sie denn tatsächlich, dass Sie die 150 Liter, 1500 Liter Stauraum tatsächlich brauchen? Es ist eben so, es ist erschwinglich und der Druck dessen, dass wir eben wirklich das Weltklima in die Grütze getrieben haben. Der Druck ist noch nicht bei uns allen genügend angekommen. Deswegen würde ich sagen, naja, so viel fahre ich ja nun auch gar nicht. Und die Produkte gibt es ja noch gar nicht. Und beim nächsten Mal kaufe ich ein Elektroauto. Ich bin da ja auch nicht anders. Und da sind sich dann Amerikaner und Deutsche dann auch doch ähnlich. Auch wenn die Amerikaner dann vielleicht nochmal die Autos ein, zwei Nummern größer kaufen. Aber letzten Endes ist das alles die Trägheit der Verbraucher. Auch der Gesetzgebung,
naja,
der Industrie, aber irgendwo sitzen wir alle in einem Boot.
Naja, also es ist schon irgendwie in der arbeitsteiligen Wirtschaft so, dass ich mir nicht unbedingt Gedanken mache, wie ein Auto gebaut wird. Es hängt halt viel am Angebot. Es ist immer noch nicht sonderlich doll.
Kommt drauf an, Herr Fahr, kommt drauf
ja.
an. Es ist 20 Jahre her. 20 Jahre ist es her, dass VW den 3-Liter Lupo vorgestellt hat.
Ja,
ne?
Ja.
Und wenn wir dieses Interview jetzt vor 20 Jahren geführt hätten und gesagt haben, boah, VW 3-Liter Lupo, boah, guck mal, Magnesium und kleiner Dreizylinder und trotzdem vier Sitze. Und da hätten wir gesagt, boah, in 10 Jahren hat vielleicht denn Mercedes auch sowas als C-Klasse, vielleicht nicht 3 Liter, vielleicht nur 3,5 und so. Da hätten wir wahrscheinlich wollten Kuckucksheim und alle überlegt, was jetzt im Jahr 2019 aussieht. Wir haben den nicht gekauft. Und Citroën und Peugeot und Fiat und sonst was, die haben auch alle ihre Modelle gehabt. Wir haben sie nicht
gekauft. Ja, aber gut, dann vor 30 Jahren haben sie auch noch Elektroautos auf den Markt gebracht, die aussahen wie aufgeblasene Golfwagen. Das muss man Tesla ja ein bisschen lassen, dass sie da den Innovationstrend Elektro besser verstanden haben.
Ja, nee, ich meine, Tesla hat auch sehr gute Arbeit gemacht, aber das eine, das muss man schon sagen, vor 30 Jahren hatten sie die Batterietechnologie noch nicht. Und da kann ich eben wirklich sagen, das ist die Parallele, die ich von Handy und oder Smartphone und Auto sehe, die Batterietechnologie aus dem Smartphone und gesamte Consumer Electronics. Das ist dem Automobil, dem Elektroauto extrem zugute gekommen. Sonst hätten wir heute nicht solche Reichweiten, solche Energiedichten in diesen Elektroautos.
Aber gut, das ist,
und was Tesla eben wirklich hingekriegt hat, und ich bin begeistert von Tesla, ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, ich bin begeistert von denen, dass die eben wirklich nicht hingegangen sind und eine rollende Verzichtserklärung zusammengebaut haben, sondern ein begeisterndes Produkt. Und das bei denen, ich benutze das bei mir in einer Strategievorlesung in Stanford, und das eben wirklich strategisch geformt haben, um zu sagen, was würden die Leute denn kaufen wollen? Was wollen sie denn haben? Was glauben sie denn zu brauchen? So wie sie es vorhin gesagt haben. Okay, und das müssen wir jetzt elektrisch machen. Und das hat eben funktioniert und nicht irgendwie so, oh, wie sparsam kann ich denn das Auto machen? Wo die Leute dann sagen, nee, also hör mal, wenn ich schon so viel für ein Auto ausgebe und ein Elektroauto kostet mehr, dann will ich mir auch ein bisschen was gönnen. Und das ein Model S oder Model 3 oder X oder was auch immer.
Aber dann auch zum Abschluss. Wir haben ja schon eine Stunde
voll. Ja.
Haben wir schon. Ja, ist wie im Flug vergangen. Das ist auch nur Tesla.
Wie im selbstfahrenden Auto, müssen Sie jetzt sagen.
Wie im selbstfahrenden Auto. Wie im
okay,
wie,
aber Ihre
Frage. Wie im Flugtaxi.
Ja, genau. Ja.
Jetzt ist das auch verschüttete Milch, was die Industrie in den letzten 20 Jahren gemacht hat und nicht hätte machen sollen. Jetzt, 2019, kündigt Volkswagen 70 Modelle bis 2025 an. Die Werke im Zwickau sind umgebaut. Alles wartet auf den Markthochlauf. Man merkt langsam den Angstschweiß, auch bei Hubert Diess, wenn er bei Plasberg auftritt. Die Wirtschaftspresse ist sehr skeptisch. Alle April-Titel, Kapitalmanager, Magazin und so weiter. Die Irrfahrt des Elektroautos. Aus amerikanischer Sicht wird die Strategie funktionieren. Also jetzt muss ja der Absatz kommen, sonst steht, Volkswagen viel investiert und keiner will Elektroautos.
Also sage ich Ihnen jetzt erstmal so, persönliche Anmerkung, was Sie gerade beschrieben haben, ist für mich genau der Grund, warum ich mich beruflich so nicht mehr in Deutschland sehe. Weil einfach auf allem immer rumgehackt wird und das wieder schlecht geredet wird und die können das wieder nicht und wir sind ja viel schlauer und hätte man dann so machen sollen. Ja, dann macht es doch. Dann macht es doch. Macht aber ja keiner. Und da sind die Amerikaner so gesehen eben anders. Um Gottes Willen, ich sage nicht, dass ich hier alles besser finde. Ganz gewiss. Hier gibt es viele Sachen, die sind viel schlimmer als in Deutschland. Aber die Amerikaner haben da dann eben schon so eine Art und sagen, ja, machen wir mal was. Und oh, hat nicht funktioniert, machen wir anders. Und über Elon Musk kann man ja nur sagen, was man will. Er packt es an, er macht was, er richtet sich ja offenbar selbst zugrunde bei dem, was er tut.
Naja.
Er ist jetzt, ja, wenn Sie den mal sehen, also ich meine, der Mann schläft nicht viel und hat, führt, glaube ich, nicht so ein gesundes Leben. Und das ist eben was in den USA anders ist und die gehen das eben einfach an, aber da ist die amerikanische Wirtschaft eben eine extrem kapitalistische, die eben sagt, ja, das bessere Produkt soll gewinnen. Da wird eben in Kalifornien und in ein paar anderen Bundesstaaten eher nochmal vielleicht eine Gesetzgebung gemacht, die heißt, naja, sollen aber ein bestimmtes Anteil von Zero oder von Null Emissionsfahrzeugen sein und sonst was. Die Amerikaner, wenn sie es denn mitbekommen würden, würden dann über die Deutschen sagen, ach Mensch, nee, Leute, ihr wisst doch eigentlich, wie ihr Autos baut, aber müsst ihr es denn jetzt wieder alles zerreden und macht doch jetzt mal echt was, wo ihr wirklich dran glaubt und nicht wieder irgendwie, was eure Konsenslösung am Ende ist. Das würden die Amerikaner jetzt den Deutschen sagen. Und 70 neue Modelle, das ist ambitioniert, ist aber auch immer eine Sache, wie man die dann nachher rechnet. Ich meine, es sind ja nicht 70 verschiedene Karosserieformen oder Fahrzeugnamen oder was auch immer. Ich finde es insofern gut, als wir als Verbraucher dann, denke ich, nicht mehr sagen können, es gibt ja nicht den großen Kombi als Elektrofahrzeug. Herr Fark, das können Sie dann nicht mehr sagen.
Nein.
Das heißt, wenn wir dieses Gespräch in 3 Jahren nochmal machen, dann werden Sie mir hoffentlich sagen, dass Sie sich ein Elektroauto gekauft haben. Wird es so sich vollziehen? Also um das Weltklima mache ich mir weiterhin Gedanken. Die Absatzzahlen und Marktanteile, die kolportiert werden, sind nach meinem Dafürhalten zu optimistisch. Die Elektromobilität wird Bestand haben, aber bis der letzte Verbrennungsmotor aufgetankt werden wird an der Tankstelle, werden noch Jahrzehnte vergehen.
Alles klar. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Baiker.